Skala, die Leiter.
Jeden Sonntag am 12. 88,1.
Hallo zusammen. Im Studio heute Claudia, Marina, Andu, René, Bucci und Jan.
Also, wenn ihr bei Iggy Pop noch nicht verwacht sind, ist es vielleicht bei Elvis Costello uncomplicated.
Zuerst aber noch schnell, was wir euch heute in der Sendung bringen werden. Gestern vor einer Woche hat das Asylkomitee an einer Veranstaltung im Volkshaus über die Lager berichtet, in denen Asylsuchende verlochert werden. Asylsuchende dürfen in den ersten Monaten nicht arbeiten. Sie haben selten Geld und brauchen darum Fürsorgeunterstützung. Schon Anfang November haben wir in Scala darüber berichtet, dass genau darum das Fürsorgeamt kann bestimmen kann, dass die unterstützten Asylsuchenden in Lager gesteckt werden. Wer zahlt, befiehlt. Lager, Knast, Widerstand. So ist der Titel der Veranstaltung des Asylkomitees am letzten Samstag vor einer Woche, wie gesagt, gewesen. Vor auffallend kleinem Publikum hat das Asylkomitee neues, interessantes Material vorgestellt. Die heutige Sendung ist darum fast ganz der weiteren Verbreitung von diesen Berichten gewidmet.
Und zum Schluss haben wir dann noch ein Interview mit dem Urner, wo es um das neue Lager in der Kaserne Zürich geht. Und das Interview, das ist eine Leihgabe vom Samstagsinfo.
Und Alex, wenn du jetzt immer noch nicht aufgewacht bist, das nächste Stück ist für dich. Es ist ganz fein zum Aufwachen. Ja, dann lass dich! Als erstes sitzt die Einleitung der Veranstaltung des Asylkomitees.
Die Unterbringung von unbequemen Menschen in Heimen und Lagern hat in der Schweiz schon eine lange Tradition. Wer nicht einfach funktioniert, der wird versorgt in Altersheimen, in Kliniken, in Arbeitserziehungsanstalten, in Durchgangsheimen, in Knästen. Die Gesellschaft entsorgt sich ihres menschlichen Abfalls. Im Zweiten Weltkrieg waren 12.000 Flüchtlinge, die meisten in Arbeitslagern untergebracht. Warum? Weil es keine andere Möglichkeit gab? Dazu ein Zitat von Rothmund, dem Erfinder des J im Reisepass für Juden. Lassen Sie sie so lange wie möglich im Stroh verkommen, damit sie von sich aus verlangen, weggehen zu können, damit sie sich bewusst werden, dass die Schweiz kein Paradies ist, damit die, die kommen wollen, abgeschreckt werden. Nach dem Krieg verschwanden dann die Lager nach und nach, bis 1964 das letzte in St. Margrethen der Autobahn weichen musste. Es gab damals höhere Interessen als die Versorgung von Flüchtlingen. Aber schon 5 Jahre später fand der Bundesrat diesen Zustand dann doch unhaltbar. 1970 wurde das erste Durchgangsheim des Bundes in Altstetten St. Gallen eröffnet und inzwischen leben in der ganzen Schweiz in 70 Zentren schon wieder 3.000 Flüchtlinge. Im Kanton Zürich wurde 1981 das Durchgangszentrum Bülach eröffnet. Jetzt sind es schon 7. Bülach, Gams, Opfikon, Wädenswil, Amden, Affoltern und die Kaserne Zürich. Man knüpft an die Tradition an, die alte Begründung von der Abschreckung wurde wieder hervorgeholt. Der SP-Berner Stadtrat Heinz Bratschi sprach davon, man müsse die Asylbewerber in Quarantänelagern unterbringen, um die Schweizer Bevölkerung vor der Ansteckung mit AIDS zu schützen. Die Herren Eschbacher und Giovanelli unternahmen einen Besuch in der Arbeitskolonie Murimoos, um die Möglichkeiten zur Unterbringung widerspenstiger Asylbewerber und Möglichkeiten zur Arbeitsbeschaffung in den Heimen zu prüfen. Die beiden zeigten sich sehr befriedigt über den Ausgang des Besuchs. Um ein Heim zum Lager zu machen, braucht es die nötige Überwachung. Wer bietet sich da an? Unsere Polizei. Es gibt nämlich auch eine Geschichte des Widerstands in den Lagern und schon immer wurde dieser Widerstand mit Polizeigewalt gebrochen. Bekannt wurden die Vorfälle in Freiburg 1983, wo nach einem Streit um das Essen mit Hungerstreik usw. so kurzerhand 70 Flüchtlinge von der Polizei eingelocht wurden. Nach dem Zeugnis von entlassenen Mitarbeitern war auch in Gams und Wädenswil die Polizei allgegenwärtig. Dies leitet zu einem anderen Problem über. Um die Kontrolle der Flüchtlinge in den Lagern zu gewährleisten, müssen die Leute, die dort arbeiten, dem Kontrollapparat gegenüber loyal sein, nicht den Flüchtlingen. Da sich nun für solche Arbeiten eher Menschen finden, die sich für die Asylsuchenden interessieren, musste und muss ständig gesäubert werden. Wer sich nicht bewährt, wird entlassen. Oder, wie das Bundesamt für Polizeiwesen in einem Rundschreiben an die Kantone feststellte, die Aufnahmezentren müssen straff geführt werden, um eine abschreckende Wirkung zu erreichen.
«Be shaken, not stirred, sei erschüttert, du nicht erstarren», das Stück von der roten Gitarre.
They're shaken, but not stirred, as if they never heard the world. victim, the shake of master.
Der folgende Bericht ist von 10 Asylsuchenden aus einem Lager geschrieben worden, auch im Namen von anderen Asylsuchenden. Unsere Bewertung des Lageralltags ist für uns beunruhigend. Wenn man vor Augen hat, welche Repressalien wir in unseren Heimatländern erfahren haben, so wird man feststellen, dass das Lagerleben sich von unserem früheren Leben wenig unterscheidet. Die unterdrückerischen Lebensbedingungen im Lager gleichen den Bedingungen in einem halboffenen Gefängnis. Die Bedingungen im Lager verursachen bei einigen Menschen, die im Lager leben müssen, psychische Störungen. Wir können die Unterdrückung wie folgt beschreiben:
Die gezielte Unterdrückung der Lagerverwaltung. Die Lagerverwaltung übt immer wieder direkten psychologischen Druck auf Menschen im Lager aus. Zum Beispiel hatte einmal ein Freund im Lager seine Aufgabe abzuwaschen um eine Stunde verschoben. Während dieser Zeit hatte eine Person der Verwaltung die nicht abgewaschenen Teller gesehen und fragte, warum sie nicht abgewaschen seien. Wir sagten, der Freund würde gleich kommen und abwaschen. Der Sozialarbeiter erwiderte, falls die Sachen nicht gleich abgewaschen würden, rufe der Lagerverwalter die Polizei. Obwohl er wusste, dass die Teller abgewaschen werden, versuchte er mit Drohungen, uns einzuschüchtern und zu beängstigen. Er versuchte dazu gezielt, die Angst vor der Polizei zu benutzen.
Die Lagerverwaltung veranstaltet jeden Dienstag eine Sitzung. Das Ziel dieser Sitzungen soll sein, die Probleme der Asylsuchenden im Lager zu erleichtern. Allerdings werden in diesen Sitzungen die lebenswichtigen Probleme der Asylanten auch durch den türkischen Dolmetscher, der von der Lagerverwaltung bestimmt wurde, auf ironische und sehr einfache Weise behandelt. Während man die lebenswichtigen Probleme dieser Menschen vereinfacht und so herabsetzt, übertreibt man Aufgaben wie Putzen, Abwaschen und so weiter. Und braucht dazu Drohungen mit Disziplinarstrafen und Polizei. Die Menschen werden gezwungen, jeden Tag um 8 aufzustehen und zusammen zu frühstücken. Die gleichen Bedingungen wie in den Gefängnissen werden auch in den Lagern geschaffen. Der allgemeine Eindruck vom Lager lässt auch solche Praktiken vermuten.
Die Beziehungen der Asylantinnen mit der Bevölkerung des Ortes werden unter anderem durch finanzielle Kürzungen des Taschengeldes verhindert. Das Lagerleben wird den Asylantinnen aufgezwungen. Die Beziehung untereinander ist sehr gespannt, da sie gezwungen werden, jeden Tag gemeinsam am gleichen Ort zu leben.
Von denjenigen, die arbeiten, wird 3 Franken pro Stunde für die gemeinsame Kasse abgenommen. Über die Betragshöhe der Kasse wird den Asylsuchenden keine Auskunft gegeben.
Die Asylanten werden durch die Lagerverwaltung als Arbeitstiere zu niedrigen Löhnen verkauft. Diese Leute, die arbeiten, bekommen nur 1/4 des Tariflohns und selbst diesen Betrag sehen sie am Ende der Arbeit nicht. Die Menschen müssen zu lächerlichen Löhnen von 7 Franken arbeiten. Als Grund, warum nicht einmal dieser Betrag ausbezahlt wird, sagen sie, dass Asylanten monatlich nicht mehr als 120 Franken bekommen dürfen.
Die Asylanten bekommen gleiche Kleidung in gleicher Farbe, das gleiche Modell, obwohl den Asylanten diese Kleidungsstücke nicht gefallen. Dies hat zur Folge, dass Asylanten außerhalb des Lagers als solche erkannt werden und isoliert werden.
Well, you can cry me a river, oh my darling, oh my darling, cry me a river, 'cause I cried a river over you. Now, now you say you're sorry. Oh, I don't believe it, no, I don't believe it. Lord, for being so untrue. Come on and cry me a river. Oh, please cry me a river. 'Cause I cried a river over you. Nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, Lord, I remember, I remember, oh, I remember all that you said. Told me love was too plebeian, little girl. You told me you was through with me and now you wanna tell me you're sorry. Whoa, I don't believe you, Lord, for being so untrue. Come on and cry me a river. Oh, my darling, oh, my darling, cry me a river, 'cause I cried a river over you. Now you say you love me. Lord, but just to prove you do, come on and cry me a river. Oh, my darling, my darling, my darling, cry me a river, 'cause I cried a river over you. Lord, I cried, I cried, I cried, I cried a river over you, over you. Lord, I cried a river over you. Lord, I cried, I cried, I cried, I cried, I cried a river over you.
John Lee Hooker mit seinem Klassiker Modi und vorher war Aaron Neville mit Cry Me a River.
Und jetzt kommen wir zum Bericht aus einem Lager.
Wie ist dein Name?
Ich schaue ihm ins Gesicht, als ob ich ihm erklären will, dass ich diese Sprache nicht verstehe. Er wiederholt:
Name, Name.
Ich sage meinen Vor- und Nachnamen. Vor mir liegt ein Papier mit vielen Fragen. Unten stehen türkische Erklärungen. Er zeigt mit dem Finger und sagt:
Schreib.
Während ich schreibe, fasst er mich hart an der Schulter, heißt mich aufstehen.
Pass, pass, wo?
Jock, keinen. Er wiederholt ironisch:
Jock, jock.
Murmelnd geht er ins Nebenzimmer und kommt wieder raus. Er zeigt mit seiner Hand etwas und geht wieder rein. Ich versuche, die Fragen auf dem Papier zu beantworten. Auf einmal fühle ich, dass hinter mir jemand steht und drehe mich nach hinten. Er steht hinter mir mit zusammengezogenen Augenbrauen. Er schlägt auf den Tisch und sagt dabei:
Türkisch, türkisch.
Nein, kurdisch. Er nimmt den Stift von mir und schreibt: Türkisch. Er sagt noch etwas und dann wieder:
Jok, jok. Was ist deine Konfession?
Auch auf diese Frage antworte ich mit Jok. Er nimmt den Stift von mir und sagt:
Muslim.
Ich nehme den Stift wieder und schreibe: Muslim. Ich fühle mich in diesem Augenblick wie in der Türkei. Ich hatte nun die Fragen beantwortet. Er nimmt das Papier und geht ins Nebenzimmer. Er kommt zurück und gibt mir etwas, das wie eine Karte aussieht. Er fasst mich an den Schultern, macht die Außentür auf, zeigt mit seiner Hand nach draußen, als ob er »Hau ab« sagen will. Ohne zu wissen, wohin ich gehen soll, schaue ich umher. Ich gehe an einer Straße nach rechts und laufe ziemlich lange, nicht wissend, wen ich was fragen soll, schaue ich das Papier, das mir von der Freppo gegeben wurde, an. Ich werde nicht schlau daraus und falte es wieder zusammen und gehe weiter. Ich zünde meine letzte Zigarette an und gehe, ohne auf die Verkehrsampeln zu schauen, weiter. Ich nähere mich jemandem, der auf einer Baustelle arbeitet, und zeige ihm das Papier von der Freppo. Er sieht sich das an und gibt es mir wieder mit dem Gesichtsausdruck, dass er nichts wisse. Ich werde müde, ich setze mich an einen Platz, der wie ein Park aussieht. Weiter vor mir sitzt eine Frau. Ich frage mich, ob ich sie auch fragen soll. Ich warte noch ein Weilchen und gehe zu ihr, zeige ihr das Papier. Sie fragt mich, ob ich Englisch spreche. Ich sage: No.
Französisch?
Ich verneine es wiederum. Sie liest es nochmal, schaut auf die Uhr und sieht mich an. Macht eine Bewegung, indem sie mir mitteilt, ich solle mit ihr gehen. Wir gehen eine Weile zusammen. Sie zeigt mit der Hand auf ein Gebäude. Ich bedanke mich und gehe in den zweiten Stock in ein Zimmer hinein. Der Beamte sagt mir, ich solle die zweiseitigen Formulare ausfüllen. Nachdem ich das beendet habe, gibt er mir ein neues Papier und sagt irgendetwas. Ich verstehe bloß Zug und Straßenbahn. Ich komme zur Zugstation und zeige das neue Papier jemandem. Er sagt mir, ich solle warten und kommt mit einem Billett zurück. Er sorgt dafür, dass ich in einen Zug steige. Er sagt zu einem alten Mann neben mir im Zug irgendetwas. Nach einer halben Stunde Zugfahrt sagt der alte Mann, ich solle hier aussteigen. Ich gehe zu der Stelle, die sich Heim nennt. Weit von der Straße entfernt, die Straßen leer. Vor dem Heim stehen drei Personen. Einer von denen kommt mir entgegen, in türkischer Sprache redet er mich an.
Selam.
Salam.
Bist du Türke?
Ich lebe in der Türkei, bin aber Kurde.
Bist du neu gekommen?
Ja.
Komm rein, wie ist dein Name?
Wir gehen rein. Drinnen riecht es nach Essen.
Da ist ein Freund aus Kurdistan gekommen.
Sofort sind ein paar Personen dazugekommen und haben mich willkommen geheißen.
Woher kommst du? Warum bist du gekommen?
Wann bist du gekommen?
Hat niemand dir geholfen?
Ich beantworte solche Fragen. Ich sehe jemanden, der langsam hin und her geht und tief in seinen Gedanken versunken seine Zigarette raucht. Dies erinnert mich an das Gefängnis.
Willst du eine Zigarette?
Er hat die letzten Züge seiner Zigarette mir gereicht. Danke, Freund, ich rauche nicht. Eine Frau nähert sich uns lächelnd und sagt irgendetwas auf Deutsch. Ich nenne meinen Namen, der türkische Freund neben mir übersetzt.
Ist der Brief bei dir?
Ich reiche der Frau den Brief. Sie geht ins Büro, kommt dann mit einem Schlüssel in der Hand raus und sagt...
Komm, komm.
Sie bringt mich in ein Zimmer und sagt...
Du bleibst ab jetzt hier. Dies ist dein Schrank, dein Bett.
Die Matratze sieht aus, als ob man in einen Sack irgendetwas gefüllt hätte. Ein kleines Zimmer, 5 Kajütenbetten, ein Fenster, ein Tisch... und etwas, das wie ein Spiegel aussieht. Ich lege mich auf das Kajütenbett. Wo bin ich? An meinem zweiten Tag habe ich noch nichts gegessen. Meine Nerven sind kaputt. Ich habe Hunger. Meine Gedanken. Zuerst habe ich Schmerzen. Ich beachte die Schmerzen nicht. Dann nehmen allerdings die Schmerzen zu. Ein Zimmerkollege kommt rein und fragt mich, was ich hätte. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es vorüber. Er geht runter, dann kommt er mit Frau E. zurück. Sie gehen schnell raus. Ich habe das Bewusstsein verloren. Als ich wieder zu mir komme, liege ich im Krankenhaus. Die Schwester fragt mich etwas, geht raus, kommt dann mit einer Ärztin herein. Sie bringen mich ins untere Stockwerk, Röntgenaufnahmen etc. 4 bis 5 Tage sind vergangen. Ein Freund aus dem Heim kommt mit einem kleinen Paket herein.
Gute Besserung.
Wir haben uns lange unterhalten.
Entschuldigung, ich sollte nach deinen Wünschen fragen, aber du weißt ja...
Danke, ich habe das Wichtigste getan. In dem kleinen Paket ist ein Sandwich. Im gleichen Zimmer ist ein alter Onkel. Er sagt mir irgendetwas. Ich verstehe es nicht. Er macht mit seinen Fingern eine Bewegung und sagt dabei...
Money, money, weg.
Er sagt noch andere Dinge. Er regt mich auf. Ich kann ihn nicht mehr sehen, wenn ich nur seine Sprache könnte. Am Morgen kommt eine Gruppe von Ärzten. Ich sage zu ihnen, dass ich gehen wolle. Es ginge mir gut. Dies erkläre ich mit Händen und Füßen. Der Arzt sagt, morgen könne ich gehen. Es wurde nicht Tag. Der alte Onkel wiederholt sich ständig. Er schaut mich böse an. Am nächsten Morgen kommen die Ärzte. Ich habe mich angezogen und sitze auf dem Bett. Sie fragen nach meinem Befinden. Ich sage, es ginge mir gut. Ich gehe raus. Nach ein paar Schritten höre ich ein Hupen. In dem Auto hinter mir sitzt jemand vom Büro und der Freund, der mich besuchte. Ich steige ein. Ich erfahre, dass der Arzt im Heimbüro angerufen hatte.
Wie geht's?
Gut. Die Person aus dem Büro schüttelt mir die Hand. Später bin ich im Heim. Ich gehe auf mein Zimmer. Sie geben mir ein Pyjama, 5 Unterwäsche, Strümpfe. Frühstück mit Milch und Butter. Ein Freund sagt, man verlange mich im Büro. Dort ist ein Dolmetscher.
Es interessiert uns nicht, aus welchen Gründen Sie hierher gekommen sind. Wenn Sie sich nicht an die Regeln halten, wird die Unterstützung gestrichen. Es ist verboten, Politik zu betreiben.
Ich suche die Grenze zwischen Gefängnisregeln und Heimregeln, während er weiterspricht. Im Gefängnis sagt man, jeder ist Türke. Ihr müsst immer die Prinzipien von Atatürk befolgen. Es ist verboten, dies und jenes zu denken. Jeder, der Politik betreibt, wird bestraft. Jeder, der die Regeln nicht befolgt, muss militärische Vorbeugungen erfahren. Nachdem der Mann vom Büro mit seiner Rede fertig ist, hat er mich durch den Dolmetscher gefragt, ob ich Fragen hätte. Ich sage, ich hätte im Moment keine Fragen. Das Wetter draußen ist schön. Draußen auf einer Bank sitzen Freunde. Jeder ist vertieft in seinen Gedanken versunken. Sie sehen aus, als ob sie tot wären. Es ist eine merkwürdige Beschäftigung, auf ihren Gesichtern ein Lächeln zu suchen. Wir stehen Schlange wegen dem Mittagessen. Ein Gericht, das wir noch nie gegessen haben. Es ist schwierig, sich daran zu gewöhnen. Wenn man nicht isst, bleibt man 24 Stunden hungrig. Wir haben erfahren, dass wir das gleiche Essen morgen auch vorgesetzt bekämen. Es gibt eine Sitzung. Man sagt, niemand solle weggehen. Die Sitzung fängt an. Eine Frau vom Büro sagt mit einem Teller in der Hand, man solle den Teller hierher tun, nachdem man gegessen habe. Dann kommt E. Er hat ein Klosettmodell mitgebracht. E versucht zuerst mit den Füßen auf dem Klosett zu sitzen. Die Frau:
Was machst du?
Toilette.
Man macht das, indem man sitzt.
Diese kleine Demonstration ruft bei uns eine Gänsehaut hervor. Die Sitzung ist geschlossen. Da ist ein Mann mit Bart, den ich bis dahin nicht beachtet habe. Um diesen Mann haben sich 8 bis 9 Personen versammelt. Ich nähere mich auch und frage, was da los sei. Ein Freund sagt mir, es gäbe Arbeit. Dieser Mann bringt uns zur Arbeitsstelle. Ich unterhalte mich später mit denjenigen, die zur Arbeit gegangen waren. Ich erfahre, dass der Stundenlohn 8 Franken betrage, aber das Büro nur 3 Franken auszahlt. Ich unterhalte mich weiter. Wer ist dieser Mann?
Er arbeitet für eine Kirche.
100 Fragen in meinem Kopf. Wir haben solche Sitzungen unzählige Male wiederholt. Ich möchte jetzt einige Teile von Entscheidungen, Mitteilungen und Abläufen wiedergeben.
Ihr sollt euren Besuch vorher anmelden.
Wenn euer Gast am Essen teilnimmt, bezahlt ihr 4 Franken.
Ihr dürft ohne Erlaubnis nicht raus, sonst werden die Unterstützungen aufhören.
Außer den offiziellen Ausgaben dürft ihr für die Fahrgelder keine Rückzahlung fordern.
Ihr müsst die Adresse mitteilen, wohin ihr geht.
Es ist verboten, im Zimmer zu trinken und zu essen.
Jeder, der im Deutschkurs fehlt, wird 4 Franken Taschengeld gestrichen.
Der Kranke muss es uns vorher mitteilen und es wird ein Termin beim Arzt vereinbart.
Für jeden Besuch beim Arzt werden euch 5 Franken genommen.
Es ist verboten, außer an den vereinbarten Terminen zum Arzt zu gehen.
Tomaten werden nicht gegessen.
Fleisch darf nur einmal am Tag gegessen werden.
Das Papier für Hände trocknen wird ab jetzt nicht mehr von der Küche gegeben.
Die Essensreste dürfen nicht weggeschmissen werden.
Ihr bekommt ein paar Schuhe für 6 Monate.
Die Kleider im Depot können an Personen, die wir wollen, gegeben werden.
Alle 15 Tage gibt es 56 Franken Taschengeld.
Toilettensachen wie Seife, Rasierzeug, Zahnpasta werden von den 56 Franken Taschengeld abgezogen.
Unser Ziel ist nicht, Geschichten oder Romane zu schreiben oder dass man uns bemitleidet. Wir haben etwas anzuziehen und einiges zum Essen. Mit dem könnten wir jahrelang leben. Unzählige Male wurden unsere Schränke durchsucht. Unzählige Male wurden wir vor der Tür des Arztes weggejagt. Wir sind hungrig geblieben, haben Sehnsucht nach einer Zigarette gehabt. Wir sind die billigsten Arbeitskräfte, die Sklaven dieser Gesellschaft. Wenn wir uns auflehnen, werden wir bedroht, eingeschüchtert. Uns wird mit Verbannungen in Irrenhäuser und andere Heime gedroht. Wir leben mit Menschen zusammen, die psychologisch kaputt gemacht wurden. Unsere Gespräche, Handlungen werden in einem Bericht nach Bern geschickt. Mit offenen Repressionen, kaltem Krieg will man unsere Persönlichkeit zerstören. Wir sind Menschen, die keine Rechte besitzen. Jetzt fragen wir die Schweizer Freundinnen und Freunde, wie nennt man den Ort, wo wir leben? Ist es ein Irrenhaus, Gefängnis, Konzentrationslager? Wenn es euch wirtschaftlich schlecht geht, wo ist unser Platz? Werden wir als Opfer die Hitlerzeit noch einmal erleben? Trotz allem glauben wir fest daran, dass die Menschenwürde die Repressalien besiegen wird. Es lebe die Freundschaft und Solidarität.
Jefferson is a-coming. Tap, tap, tapping with his cane. Lion Lemon Jefferson is a-coming. Tap, tap, tapping with his campaign. Here's the last ditch lies down the road of trial, down the road of trial, a heart filled with rain. Sycamore, sycamore, stretch your arms across the storm. Down fly two greasy brother crows. They hop and bob, they hop and bob, they hop and bob. Like the tax man comes home. They go knock, 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 knock. Hop and bob, a hop and bob, a hop and bob. They slap a death writ on his door. Here come the judgment train, get on aboard, and turn that big black engine on. Let's roll, let's roll, down the tunnel, the terrible tunnel of his world. Waiting at his final station, like a bigger ladder. Third,
Oh, his road is dark and holy. He don't drive no Cadillac. If that sky serves as his eyes, then that moon is a cataract. Let's go.
Der war der, der dem ersten Stück gewidmet war. Blind Lemon Jefferson. Vielleicht nicht gerade der Höhepunkt von der Aufnahmetechnik, aber im Zeitalter von der Compact Disc immer wieder hörenswert. Hier Arose from the Dead, der symbolträchtige Titel. Und vorher war es der Nick Cave mit dem Stück für den Blind Lemon Jefferson. Blind Lemon Jefferson is a coming.
In diesem Jahr hat der Nationalrat und der Ständerat die bereits scharfen Asylgesetze noch einmal verschärft. Aufgrund von dem hat eine Gruppe in der Schweiz versucht, das Referendum gegen die Asylgesetzverschärfung durchzubringen. Und das ist ihnen gelungen. Darum wird im nächsten Frühling über die Asylgesetzverschärfung vom Schweizer Souverän wird das abgestimmt. Wichtig ist zu wissen, was eigentlich hinter dieser Asylgesetzverschärfung ist. Ich beziehe mich hier in der Erklärung vor allem auch auf das Meeting, das wir am letzten Samstag vor einer Woche, wo das Asylkomitee Zürich im Volkshaus hat gemacht. Also aufgrund von der Asylgesetzrevision, die zur Abstimmung kommt im nächsten Frühling, wird vor allem ein wichtiger Punkt eingeführt, dass sie die 4 bis 5 vom Bund festgelegten Orte, die sogenannten Grenztore. Das bedeutet konkret für einen Asylsuchenden oder eine Asylsuchende, bedeutet das, dass er nicht mehr kann oder sie auch nicht mehr über die grünen Grenzen kommen. Also alles, was noch möglich ist, war bis jetzt, dass man hätte auch können über illegal, sogenannte illegal in die Schweiz hineinkommen und dann von hier aus gesucht stellen, wird dann nicht möglich sein. Man muss sich also melden an einem Grenztor. Wenn man das nicht macht, ist man ein illegaler Einwanderer oder eine Einwanderin und wird sowieso abgeschoben. In diesen Auffangslagern, in diesen Grenztoren, wird mal grob gefiltert. Ein Beamter, ein Grenzbeamter, muss dann in einem kurzen Interview feststellen, ob aus seiner Sicht das ein echter oder nicht echter Flüchtling ist. Vor allem wichtig ist, dass er den Flüchtling oder die Frau die richtigen Papiere hat. Das sind einfach erforderliche Ausweispapiere. Was das genauer ist, wissen wir nicht. Oder ein Visum. Wenn man nichts hat, dann sieht man schlecht aus. Man muss auch gleichzeitig können glaubhaft machen, also dem Grenzbeamten, dass man im Herkunftsland, wie sie das umschreiben, an Leib, Leben oder Freiheit eine unmittelbare Gefahr hat. Das ist so weit gefasst, dass man zurzeit nicht festhalten kann, was das bedeuten soll. Nach einem kurzen Aufenthalt in diesen Grenztorlager, nach dieser kurzen Befragung, und wenn man dann als positiv beurteilt wird, wird man verschoben ins Landesinnere in eines von diesen zahlreichen Lager. Dort führen die kantonale Behörden eine etwas genauere Untersuchung durch. Aber im Gegensatz zu heute werden die Flüchtlinge nur einmal befragt. Dann werden die Fluchtgründe, die protokolliert werden, nach Bern verschoben und dort fällt der Entscheid. Man hat also keine Möglichkeit mehr, ein zweites oder ein drittes Mal sich zu erklären. In einem solchen Durchgangslager, also im Landesinneren, sollen die Asylbewerber und Asylbewerberinnen möglichst kein Bargeld bekommen. Sie sollen nur Essen, Kleider, ein Nest, ein Kajütenbett meistens und eben die sogenannte soziale Betreuung bekommen. Für die ganze Schweiz können aufgrund des neuen Gesetzes legal, nicht so wie jetzt, wo es noch auf wackeligen Füßen steht, eben legal ein befristetes Arbeitsverbot ausgesprochen werden. Also jede Möglichkeit kann in einem Asylsuchenden abgeschnitten werden, legal als Geld hineinkommen. Und das mindestens während 3 Monate. Wenn ein Asylgesuch abgelehnt wird, kann die Polizei einfahren im Lager und die Person für 1 Monat sicher mal aufgrund von dem neuen Gesetz legal in Ausschaffungshaft nehmen. Was das kann heissen, haben wir an einem Beispiel von Bern gezeigt, wo Tamilen über Monate in Isolationshaft gehalten waren im Berner Amtshaus. Das sind die wichtigsten Punkte, die man zurzeit herausfiltern kann aus dieser Asylgesetzrevision. Wichtig ist eigentlich die Einschätzung, dass durch die Gesetzesverschärfung Sachen, die jetzt schon passieren, auf einem legalen Boden angehoben werden und dass vor allem dieser Staat eine lückenlose Kontrolle über alle Flüchtlinge hat. Eine wichtige Funktion in diesen Lagern werden die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen bekommen. Sie haben, wie es im Gesetz heisst, die Aufgabe, sie zu betreuen, aber konkret wird es gehen, dass sie die Funktion von der Sozialbullen übernehmen. Sie werden einerseits von ihnen betitelt, abweichendes Verhalten auf Bern melden, was direkt einen Einfluss wird haben auf das Gesuch, auf die Beurteilung des Gesuchs. Andererseits müssen sie auch dazu schauen, dass nicht eine zu grosse Gruppe entsteht pro Lager von Leuten, die Widerstand leisten. Asylsuchende, die in Lager Widerstand machen, individuell oder organisiert, werden ja jetzt schon ständig von einem Lager ins andere verschoben, um ja nicht Widerstand aufzukommen lassen. Dort werden die Sozialbauern eine wichtige Funktion übernehmen in der Kontrolle und Führung der Lager, ebenso auch in der Beurteilung der Gesuche indirekt durch ihre Protokolle nach Bern.